Herzlich willkommen bei Strat Talks, dem Podcast für Strategie. Ich bin Liane Siebenhaar und moderiere Edition 1. In dieser Reihe geht es um Creative Strategy, darum, was es eigentlich genau ist und wie man darin richtig gut wird. Hierzu lade ich erfahrene StrategInnen zu mir ein, um über die Disziplin sowie Tipps und Tricks für EinsteigerInnen zu sprechen. Heute spreche ich mit Alissa Raabe. Sie war beheimat, weiß und ist nun Creative Strategist bei Google. In ihrer Rolle bei Creative Works betreut sie KundInnen aus verschiedenen Branchen, macht Workshops, Strategien und berät sie kreativ. Darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Hallo Alissa.
Hallo Liane, danke für die Einladung.
Alissa, du bist Creative Strategist bei Google. Erzähl mal, was macht man da eigentlich? Wie strategisch bis kreativ arbeitest du?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich versuche mal, meinen Job in drei Bereiche zu unterteilen. Also erstmal, und das ist, würde ich sagen, so der Fokus meiner Arbeit liegt tatsächlich auf der strategischen Arbeit für Kunden. Also das heißt, Insights aufbereiten, unsere Plattform erklären und auch zugänglich zu machen. Dann sorge ich natürlich dafür, dass die Effizienz von Werbemitteln für unsere Plattform gewährleistet ist. Ich konzipiere Workshops und leite die auch. Und insgesamt kann man eigentlich sagen, dass ich unseren Kunden versuche, dabei zu helfen, ihre Creative Effectiveness Ambitionen zu erreichen und umzusetzen. Das würde ich sagen, ist so der erste Bereich. Dann habe ich noch so ein bisschen eine Sonderrolle, und zwar kümmere ich mich super gerne um PR- und Marketing-Themen. Also das mache ich gemeinsam mit ganz vielen anderen Teams bei Google und arbeite da cross-funktional. Und das sind wirklich neue Formate entwickeln, Thought-Leadership-Themen, aber auch so ein bisschen die inhaltliche Gestaltung von mit Verbänden gemeinsam, also wie jetzt zum Beispiel dem EFI oder dem ADC oder BVDW. Also das ist auch nochmal so eine Sonderrolle, die ich einnehme. Das ist für mich eigentlich sehr strategisch und aber auch kreativ. Und neu dazu gekommen ist tatsächlich eine 20%-Rolle. Die habe ich jetzt schon angefangen, aber die ist vor allem in Q1 jetzt relevant. Und zwar ist das eine 20%-Rolle bei Normative. Und das ist ein schwedisches Startup, das den ersten CO2-Emissionsrechner für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt hat. Das ist ein Google-Projekt, was ganz interessant ist. Und das wird von der UN gefördert. Und da habe ich eben 20% meiner Zeit, kann ich darauf verwenden. Und da geht es vor allem um Marketing und auch PR-Themen, Positionierungsthemen und eben auch eine strategische Arbeit. Also, ich würde sagen, das sind sozusagen drei eigentlich recht unterschiedliche Bereiche. Also es ist ein sehr vielfältiger Job mit ganz vielen verschiedenen Ausprägungen und so Themenbereichen, wo eben auch verschiedene Skills in unterschiedlicher Ausprägung gefragt sind. Und ich würde sagen, in allen Jobs bin ich sowohl kreativ als auch strategisch unterwegs. Und ich habe auch immer vor Google eigentlich gerne beide Rollen ausgefüllt. Ich habe auch als Konzepterin gearbeitet und Copywriterin. Also das kann ich hier zum Beispiel auch ganz gut einbringen. Und ich würde sagen, dass ich als Typ eher so ein Generalist bin. Also David Epstein hat so ein ganz interessantes Buch geschrieben, das heißt Range. Da geht es wirklich um so die Generalistenrolle. Und das würde ich sagen, bin ich auch. Also ich fühle mich in vielen verschiedenen Disziplinen zu Hause. Und deswegen mag ich meinen Job auch so gerne, weil das kann ich da quasi alles anwenden.
Wow, das hört sich total spannend an. Alissa, du warst ja in Werbeagenturen und jetzt eben bei Google. Was ist denn für dich so eigentlich der größte Unterschied zwischen Creative Strategist bei Google im Unterschied zu Agenturen?
Was ist der Unterschied? Also der Unterschied ist natürlich erstmal bei Google. Jetzt in meiner jetzigen Rolle geht es ja erstmal um Google-Produkte und wir sind im Google-Universum. Und es gibt ja sehr, sehr viele Google-Plattformen. Deswegen sozusagen ist das trotzdem noch ein komplexer Job. Es ist natürlich in Agenturen so, dass man Marken jetzt ja insgesamt ganzheitlicher berät, also auch andere Plattformen detaillierter kennen muss. Wobei ich das auch in meinem jetzigen Job natürlich verfolge und verstehen muss, wie ein digitales Ökosystem aufgebaut ist. Was aber vielleicht auch interessanter ist jetzt in meiner Rolle selber, ist, dass ich bei Google einfach merke, dass es mehr um Effizienz geht. Also wir haben einfach auch einen größeren Fokus zum Beispiel auf Innovation und Creative Tech. Und es geht auch einfach immer öfter um so einen klaren Business-Fokus und um eine Skalierbarkeit von Formaten, von Produkten, von was auch immer. Und was man natürlich bei Google auch macht, und das, glaube ich, hat man in Agenturen vielleicht oder habe ich jetzt weniger gemacht, sind sowas wie Narrativentwicklung für bestimmte Verticals, also für Branchen. Was ist eigentlich interessant? Was ist State of the Art? Und ich glaube, das unterscheidet sich. Bei Agenturen ist es so, würde ich sagen, dass man im Alltag eben mehr Raum hat, um so ein bisschen Dinge auszuprobieren. Man ist nicht sofort auf Effizienz und so Skalierbarkeit fokussiert. Das finde ich auch was Schönes tatsächlich. In Agenturen andererseits, glaube ich, hat man aber mehr Silos. Also man neigt mehr dazu, sich jetzt sozusagen auf Rollen zu versteifen und hat klarere Rollenverständnisse und abgetrenntere Bereiche. Das ist bei Google anders, zumindest in meiner Rolle, einfach weil wir auch so wenige sind. Also wir sind totale Exoten. Eine Agentur ist natürlich erstmal unter sich. Also alle sind Kommunikationsprofis und bei Google sind Personen wie ich, die Creative Strategists sind. Ich weiß nicht, wie viele Creative Strategists es weltweit gibt, aber sehr, sehr wenige. Also das heißt, man ist ein totaler Exot. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Und genau, ich finde bei, und das habe ich am Anfang schon gesagt, bei Agenturen hat man eben wirklich die Möglichkeit, Kunden holistischer zu beraten, was die Markenarbeit insgesamt angeht. Und bei Google denkt man aber vielleicht so ein bisschen oder lebt man auch digitaler und progressiver. Und das, finde ich, sind eigentlich so die wesentlichen Unterschiede.
Mhm. Und was denkst du, wie kreativ sollte man eigentlich als Creative Strategist arbeiten?
Das ist auch eine gute Frage. Also ich würde sagen, so kreativ wie man ist, ich glaube, das ist ja das Coole daran an der Rolle des Creative Strategist, also dass er ganz viele Ausprägungen nehmen kann oder unterschiedliche Ausprägungen. Ich für mich persönlich, und ich beantworte das jetzt mal auf einer persönlichen Ebene, ich bin ein kreativer Typ und ich muss auch kreativ arbeiten. Und ich habe irgendwann mal in meiner Karriere gelernt, dass es echt mehr Sinn macht, auf seine quasi Stärken zu stärken und nicht Schwächen versuchen auszugleichen, weil es kostet viel zu viel Energie und Kraft. Dementsprechend versuche ich ganz kreativ auch in meinem Job zu sein, weil es mir Spaß macht. Und ich glaube aber auch darüber hinaus, dass Ideen überall herkommen können. Also sieht man ja zum Beispiel auch gerade bei der Anthony-Kampagne, die Impfkampagne, das kam ja auch eher aus einer Beraterecke. Also gute Ideen können von überall herkommen. Und was anderes ist vielleicht jetzt die Frage nach Handwerk. Also ich glaube zum Beispiel, dass ein Copywriter oder ein Texter schon einfach ein gutes Handwerk beherrscht und das muss auch geübt werden. Ich glaube, das kann man jetzt zum Beispiel nicht sofort machen, aber man kann gute Konzepte schreiben oder vielleicht auch gut texten. Also das sollte man dann auch weitermachen, wenn man das kann. Und insgesamt glaube ich, man sollte weniger in Silos denken, weil unsere Welt wirklich viel, viel, viel zu komplex geworden ist. Also man kann gar nicht mehr, man muss einfach verschiedene Rollen einnehmen können und auch flexibel bleiben. Und ich finde, so wie Strategen insgesamt kreativer werden können, können auch Kreative insgesamt strategischer werden. Also Das ist sozusagen ja auch der Aufruf in die andere Richtung. Und ich glaube, so ein Skill der Zukunft wird sicher einfach sein, ganzheitlicher denken zu können und auch zwischen verschiedenen Rollen navigieren zu können. Und dafür braucht es, glaube ich, neben Empathie tatsächlich auch ganz viel kognitive Flexibilität. Und genau, jeder, der kreativ ist, sollte das auf jeden Fall zu seiner Stärke machen.
Mhm. Und gibt es bestimmte Learnings aus deiner Zeit bei Google, die du als Tipps sozusagen auf den Tisch legen kannst für Creative Strategists in Agenturen?
Ja, also was mir zum Beispiel sehr, sehr geholfen hat bei Google ist sowas wie OKRs, also Objective und Key Results. Das ist jetzt eher quasi nicht nur insgesamt für die Rolle des Creative Strategists, sondern das ist insgesamt als Mitarbeiter. Ich finde das super, wenn man im Vorfeld seine Ziele klar festlegt und definiert pro Quartal, was will man eigentlich erreichen, und ich finde, das hilft auch Teams. Und dann natürlich auch sowas wie, dass es wirklich kein Meeting mehr ohne Ziel und klare Agenda gibt. Also ich glaube, man kann einfach noch so ein bisschen an der Effizienz schrauben, was irgendwie den Arbeitsalltag betrifft. Und gleichzeitig finde ich auch, dass man eine gute Mischung aus Kollaboration und Owner eigener Bereiche finden kann. Also ich finde es super, zusammenzuarbeiten. Ich finde es aber auch wichtig, dass man seine eigenen Bereiche hat, die man führt, die man gestaltet und wo man Wissen an andere weitergibt. Natürlich immer Entscheider einfach zusammenbringen und gemeinsam Themen definieren und nicht in Silos arbeiten und dann irgendwann ab einem Punkt zusammenkommen. Ich glaube, das hilft eben auch. Also wenn man wirklich die ganze Zeit versucht, immer wieder sich kurz Check-ins zu machen und kurz zu definieren, was man eigentlich, wo man steht, was man erreichen will. Und irgendwie insgesamt zu verstehen, dass es nicht eine Person oder eine Organisation oder auch eine Agentur gibt, die Antwort hat, also weniger so vielleicht auch ein Konkurrenzdenken zu haben, sondern im Zweifel hat niemand die Antwort. Wir müssen alle kollaborieren, müssen alle voneinander lernen. Deswegen braucht es eben auch neue Skills oder weichere Skills wie Offenheit und Lernfähigkeit und Diplomatie werden viel, viel wichtiger in der Zukunft. Man sagt ja auch immer, your ego is not your amigo, und das trifft irgendwie total auch irgendwie ja auf diesen ganzen Kommunikationsbereich zu. Und mein Kollege sagt immer, if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together. Und ich finde, das stimmt total, weil genau, unsere Welt ist zu komplex, wir müssen das zusammen machen, sonst schaffen wir es nicht.
Ja, das sind sehr, sehr gute und spannende Punkte. Jetzt hat sich natürlich auch viel verändert. Wir sind im Homeoffice. Das bedeutet, dass wir ganz andere Herausforderungen haben. Worauf, denkst du, sollte man achten, gerade in puncto Kollaboration, die Punkte, die du gerade genannt hast, worauf sollte man achten, um das hinzukriegen?
Also ich glaube, in Zeiten von Homeoffice ist das Hauptproblem, dass man eben nicht zusammenkommt und dadurch kommuniziert man nicht. Und Kommunikation ist eben das Wichtigste, gerade auch wenn es jetzt um Kollaborationsprozesse geht. Und das eine ist ja zusammenzuarbeiten, das funktioniert, aber eben auch nur, wenn es ganz spezifische Owner gibt. Also man muss schon definieren, wer was führt. Sonst wird es im Zweifel dazu kommen, dass quasi sich keiner verantwortlich fühlt oder alle verantwortlich fühlen und beides führt dazu, dass ein Projekt dann nicht klappt. Und ich glaube, es macht Sinn, dass man kollaborieren heißt für mich auch nicht zeitgleich Dinge erarbeiten, sondern es heißt für mich, an bestimmten Punkten immer wieder zusammenzukommen und zu prüfen, was man in Subgruppen oder als Sub-Owner oder Individuum erarbeitet hat und das sinnvoll zusammenzuführen und dann gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Aber die grundlegende Arbeit und sozusagen der Grundstock einer Arbeit muss, finde ich, individuell passieren und in einer remoten Welt erst recht. Weil sonst ist der Aufwand viel zu groß. Sonst müssten wir eine Standleitung haben und das können wir uns ja gar nicht leisten in unseren Berufen.
Jetzt beschäftigst du dich in deinem Job auch immer wieder mit neuen Themen. Du berätst ganz viele verschiedene Marken zu dem, was sie machen sollen. Wo holst du dir eigentlich deine Inspiration her?
Gute Frage. Also es ist momentan, finde ich, schwierig, weil natürlich man merkt schon, dass so Konferenzen und Live-Veranstaltungen wegfallen. Also ich finde es schwieriger, sich zu inspirieren, weil der Austausch oder die Ideen kommen ja auch durch den Austausch, zumindest bei mir. Ich bin auch eher ein extrovertierter Typ, also ich ziehe auch Energie aus dem Austausch mit anderen im echten Leben. Aber ich überbrücke das so ein bisschen mit, also was ich schon immer gemacht habe, ist einfach sehr gerne lesen, wirklich von Fachbüchern über Zeitungen, über Romane. Also da inspiriere ich mich und genau, insgesamt lese ich einfach super, super gern. Klingt jetzt auch so ein bisschen cheesy, aber ich hole mir auch viel Inspiration durch meine Tochter. Also die ist jetzt 2 und die Art, wie sie die Welt entdeckt und so die Welt erkundet, finde ich total inspirierend, weil man einfach viel auch über so menschliches Verhalten lernt und das ist für mich jeden Tag eigentlich eine Inspiration. Mhm. Und ich habe aber auch Tools natürlich, die ich habe, sowas wie Feedly. Da gibt man dann einfach ein, was für Schlagworte man interessant findet und bekommt dann auch die entsprechenden Artikel zugespielt. Google hat natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich inspirieren zu lassen, also über interne Portale, wo man im Prinzip Weiterbildungskurse buchen kann, über Google-Mail-Gruppen, wo man sich Cases hin und her schickt. Think with Google, finde ich, ist eine super Plattform. Also genau, und last but not least würde ich auch sagen, ich habe in der Kunstuni studiert, also das ist so ein bisschen meine Denkschule, deswegen liebe ich Kunstausstellungen und beschäftige mich einfach sehr, sehr viel mit Kunst und das ist auch was, finde ich, was mir viel Inspiration gibt für meinen Job. Und natürlich TED-Talks, YouTube-Videos, irgendwelche Newsletter von anderen Strategen, die schlau sind oder kreativen. Instagram, genau, insgesamt die Welt da draußen.
Spannend. Und sag mal, hast du ein Beispiel für eine Inspiration von deiner Tochter?
Ja, ich fand es ganz witzig. Gestern kam sie mit so einem Bild an. Das war einfach nur so ein Gekrissel. Oder erstmal war das nur so ein Gekrissel. Dann meinte ich, was ist das denn? Dann meinte sie, ein Junge. Und dann hat sie immer wieder so eine Bilderreihe gemalt. Also aber es waren sozusagen wiederkehrende Elemente. Immer quasi ein Kreis und ein Strich, der da drunter war. Und das war immer ein Junge, ein Junge. Und dann hat sie mir auch ein Bild gemalt, was dann ein Mädchen war. Also es war tatsächlich auch eine andere, es waren andere Formen. Das fand ich total interessant. Also selbst wenn ich jetzt darin auf den ersten Blick nicht einen Jungen erkannt hätte, hatte sie ein serielles Format, was man eben in diesen Zeichnungen wiedergefunden hat. Und das fand ich total interessant. Also das war jetzt nicht random einfach irgendwas Gekrisseltes, sondern es war wiederkehrende Form, was für sie abstrakt wahrscheinlich für einen Jungen stand und andersrum eben auch der Unterschied zwischen oder sozusagen zwischen einem Mädchen, was dann auch eine andere Zeichnung war. Und das fand ich total faszinierend.
Ja. Ja, das klingt witzig. Also diese Begegnung habe ich auch im Alltag mit meiner Tochter und ich denke mir auch immer so, oh, eigentlich musste das mal anfangen aufzuschreiben, weil das schon irgendwie total auf eine ganz andere Art und Weise inspiriert, ne? Also ich finde das immer total spannend, weil da werden immer so Zusammenhänge geknüpft, wo teilweise man selber jetzt keine sieht und die sehen da immer so Zusammenhänge und das ist irgendwie total spannend auch für die kreative Arbeit, finde ich, ne?
Total. Oder auch so, wie die sie die Welt wahrnehmen. Also dieses, dass es sich erstmal auch entwickelt. Sie hat erstmal gesprochen in der dritten Person, also mal ihren Namen gesagt. Und jetzt hat sie angefangen, zum ersten Mal in einer Ich-Form zu sprechen. Also was auch dieser Übergang ist, dass sie auf einmal merkt, sie ist jetzt Teil dieser Welt und es gibt ein Ich. Und dieses Ich will und erfordert ein. Und das finde ich irgendwie total spannend. Also dass man so von der dritten Person wegkommt, weil die anderen einen so nennen, hin zu diesem eigenen Empfinden, was das Ich betrifft.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Innovationen sind ja auch Teil deiner Arbeit. Erzähl mal, wie häufig kommt da eigentlich was Neues? Kannst du dich da überhaupt immer auf dem Laufenden halten? Und wie sollte man eigentlich als Creative Strategist auf dem Laufenden sein?
Also es kommen natürlich ständig neue Innovationen. Also bei Google ist auch zum Teil so, dass ich auf Innovationen angesprochen werde und denke, huch, da muss ich mich jetzt einmal fortbilden, weil einfach es so wahnsinnig viel gibt. Das muss man sich halt auch überlegen. Also das ist ja auch das Geschäftsmodell von Google. Dementsprechend kommt man da teilweise gar nicht hinterher. Das ist auch ein Problem für Strategen natürlich, also dass man sich auf dem Laufenden halten muss. Gleichzeitig gibt es aber eben auch immer mehr. Ich glaube, da muss man halt sowas wie, so wie dass man sich eine Routine entwickeln muss, um Sport zu machen, muss man eine Routine entwickeln, um sein Wissen aufzubauen. Also eben durch solche Tools wie Feedly zum Beispiel. Und ich jetzt für mich muss natürlich bestimmte Formate oder Plattformen sehr, sehr gut kennen, also wie zum Beispiel YouTube-Formate. Das muss ich einfach verstehen und wissen. Und da kommt es natürlich auch immer darauf an, was deine Rolle ist. Also deswegen glaube ich, müssen Strategen schon die Hauptplattform, auch neue Plattformen erschließen, kennenlernen. Und ich glaube, das, was ich manchmal beobachte, ist, dass es dann auch viel um so persönlichen Geschmäckle geht. Und darum geht es aber gar nicht in der Rolle, sondern man muss erstmal wertfrei sich Sachen angucken und auch kennen. Und wenn man das nicht tut, kann man nämlich auch nicht beraten. Mhm. Also ich habe mal so Sätze mitbekommen, zum Beispiel von Strategen, die dann sagen, ich habe einen Adblocker. Und dann fragt man sich, aber warum bist du dann in der Kommunikationsbranche? Also ich verstehe das irgendwie, natürlich nervt Werbung, auch manchmal, wenn sie schlecht ist, selbstverständlich. Gute Werbung macht eben genau das Gegenteil. Aber man kann sich sozusagen, das funktioniert nicht, so wie man Weinhändler ja auch nicht, ein Weinhändler, der selber seinen Wein nicht trinkt, von dem man sich ja auch nicht eher nicht beraten lassen. Also man muss schon einfach sein Handwerk kennen, sich damit auseinandersetzen und nur dann kann man auch wirklich gut beraten. Mhm. Und deswegen muss man da auch ein Stück weit Generalist sein. Und wenn man dann, finde ich, ein Leidenschaftsthema findet, also zum Beispiel Augmented Reality, dann kann man, finde ich, auch ein Experte werden und sich mehr solchen Bereichen widmen. Aber insgesamt sollte man Tools kennen, Formate kennen, Plattform kennen und sich auch wirklich eine Routine aufbauen, sich auf dem Laufenden zu halten.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Beim Thema Innovation, welche Tipps hast du, um Innovation noch besser bei KundInnen zu platzieren?
Welche Tipps habe ich? Ich glaube, der erste Punkt ist wirklich, ein Business Case aufzuzeigen. Ich glaube, manchmal argumentiert man zu sehr über die Idee oder vielleicht über den Award Case oder den potenziellen PR-Buzz, den das irgendwie haben könnte, gerade wenn es um Innovationsthemen geht. Aber selten argumentiert man über den Business Case und den sollte man klar aufzeigen. Das wäre so mein erster Tipp. Und natürlich, es kann auch sowas sein wie dieses Argument, dass man eben der Erste ist oder der das eben macht. Oder das könnte auch eine Inspiration sein oder Motivation für Kunden, Innovation umzusetzen. Genauso sollte man versuchen, aus einer Nutzersicht heraus zu argumentieren. Also will die Zielgruppe diese Innovation? Wollen sie insgesamt Innovation? Haben sie Lust, neue Sachen auszuprobieren? Wenn das so ist, dann hilft das natürlich. Also weil am Ende geht es ja immer darum, auch was der Nutzer möchte. Und das ist eigentlich immer ein guter Anhaltspunkt, um dann auch Innovationen zu fördern und voranzutreiben. Und einen ganz praktischen Tipp, der wäre tatsächlich, das haben wir in einem Workshop-Format, das nennt sich Machine Sprints. Da geht es ja darum, dass man innerhalb von 5 Tagen wirklich Prototypen gemeinsam entwickelt mit dem Kunden. Ich glaube, das ist auch wichtig. Der Kunde ist dabei und man entwickelt am Ende dieser Workshop-Woche einen Prototypen. Ist natürlich remote schwieriger, aber auch das funktioniert theoretisch. Und die Mitentwicklung und auch was in den Händen zu halten, ist natürlich einfach ein viel, viel überzeugendes Argument, als sich jetzt ein Slide-Deck anzugucken, wo was sozusagen abstrakt aufgemalt ist. Also das macht natürlich total Spaß und hilft dabei, zu überzeugen.
Mhm. Ihr macht ja bestimmt auch viele Remote-Workshops gerade. Hast du Tipps, um Präsentationen interaktiver zu gestalten?
Ja, also insgesamt sollte man wirklich sich extrem darauf fokussieren, weniger ist mehr. Also ich habe am Anfang zum Beispiel meine ganzen Präsentationen einfach in eine remote Welt übertragen und es funktioniert einfach nicht. Also 50-70% der Präsentation weg, der Inhalte. Wir alle sind müde, wir alle sitzen den ganzen Tag vor Screens. Es wird jetzt auch weiter anhalten. Also in Content radikal kürzen oder über mehrere Tage verteilen. Genau, sagst du ja auch schon, interaktiver gestalten, also Miro-Boards, irgendwelche Kollaborationstools, Shared Docs, wo man gemeinsam Dinge einarbeitet, vor allem auch in kleinen Gruppen, nicht versuchen, in großen Gruppen Dinge zu kennen, das wird nicht funktionieren, wirklich Breakouts bilden, kleine Gruppen bilden, die kriegen eine bestimmte Aufgabe. Da kommt man wieder zurück. Vielleicht gibt es ja auch physische Elemente, die man vorab schicken kann. Das macht ja auch immer Spaß. Also wenn irgendwas geschickt wird und Teil dieser Präsentation wird, Energizer einbauen. Das ist jetzt so, eine kleine Mechanik, die man anwenden kann. Vielleicht verschiedene Präsenter und Stile. Genau, und einfach insgesamt ganz vielen Menschen in diesen Workshops klare Aufgaben geben, sodass sie nicht in so eine passive Haltung kommen, sondern immer weiter aktiv sind.
Hast du noch Tipps für den Einstieg in die Creative Strategy?
Also natürlich erstmal Tipps, gutes Netzwerk bilden. Ich glaube, das ist jetzt erstmal so der handfesteste Tipp, zu sagen, hört euch um, trefft euch mit verschiedenen Leuten, schreibt Leute auf LinkedIn an, die euch vielleicht interessieren und hört euch so ein bisschen um, was wer macht. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und das andere, habe ich ja am Anfang schon gesagt, finde erstmal raus, wer du bist. Das klingt jetzt so banal, aber ich glaube, das ist total wichtig, weil man weiß vielleicht manchmal gar nicht richtig, wer man ist. Und wenn man weiß, wer man ist, dann weiß man auch, was seine Superkraft ist. Und am Anfang, glaube ich, auch seiner Karriere oder immer wieder in seinem Job, neigt man dazu, sich zu vergleichen, vielleicht mit denen, die schon irgendwas gut können oder erfolgreich sind. Und glaube ich, insgesamt jetzt unabhängig vom Job, dass einen das unglücklich macht. Also vergleichen ist eine Anleitung zum Unglücklichsein. Und zweitens findet man dann eben nicht seine Superkraft, sondern man orientiert sich an anderen und man hat, glaube ich, auch insgesamt weniger Spaß. Deswegen überleg dir wirklich, wer bist du und was kannst du richtig gut, was können andere von dir lernen? Fokussiere dich da drauf und wenn das noch nicht Bestandteil einer Rolle ist, dann bau sie dir. Also das Coole an unserem Job ist, wir sind ja jetzt nicht Juristen und Ärzte, leider, weil dann muss man Leuten immer erklären, was man macht oder seine Eltern, die das immer noch nicht verstehen. Aber das Coole daran ist, dass man auch extrem flexibel ist, sehr offen ist. Und unser Job wird sich immer wieder über die Jahre verändern und deswegen heißt das auch, wenn etwas noch nicht Bestandteil deiner jetzigen Rolle ist, dann bau dir eine und das ist auch was ich bei Google gelernt habe, wenn es Bedarf gibt, wenn es ein Business Case gibt, wenn eine Idee gut ist, wenn man etwas wirklich gut ist, dann gibt es auch die entsprechende Rolle und die kann man sich bauen und das ist doch echt die Kraft auch unserer Disziplin Creative Strategy.
Last but not least, letzte Frage. Würdest du auch wieder in einer Agentur arbeiten als Creative Strategist?
Gute Frage. Ich würde es nicht ausschließen. Also ich habe ja als Creative Strategist in Agenturen gearbeitet, mit meinem Job Spaß gemacht. Ich sehe halt klar, die Vor- und Nachteile habe ich ja vorhin auch so ein bisschen skizziert. Also ich würde es nicht ausschließen. Es kommt einfach, pauschal kann ich es nicht sagen, es kommt natürlich so ein bisschen auf das Setting an, was vielleicht für eine Rolle das wäre, wer noch da wäre, welche Kunden da sind, genau, aber pauschal würde ich es nicht ausschließen und ich finde, Agenturen sind zum Beispiel für mich, war das ein super Startpunkt, ich habe eine echt gute Ausbildung bekommen in Agenturen und ich profitiere immer noch davon. Und es gibt ganz viel, was ich in Agenturen gelernt habe, was ich in meinem jetzigen Job anwende und wahrscheinlich andersrum. Sollte ich nochmal zurückgehen, gäbe es ganz viel, was ich jetzt aus meiner jetzigen Rolle mitbringen könnte in Agenturen.
Vielen, vielen Dank für die Insights, Alissa. Das hat total Spaß gemacht und war sehr inspirierend. Vielen Dank.
Danke dir für die Einladung.